Guten Abend. Es ist nicht so ganz einfach, sich in Zürich zurechtzufinden, aber der Herr hat wirklich Gnade gegeben und mich gelotst. Also, wir schlagen noch einmal auf, Kapitel 1 im Römerbrief. Nach dem Eingang der Verse 1 bis 8 bis 17 beginnt Paulus zu besprechen, die Hilflosigkeit, die Hilfsbedürftigkeit des Menschen, die Heilsbedürftigkeit. Es geht ja im Römerbrief um das Heil Gottes. Und zuerst beginnt Paulus damit zu zeigen, dass der Mensch solches Heil Gottes braucht. Das heißt, er kann sich selbst nicht retten. Das ist der Abschnitt, Kapitel 1, Vers 18 bis Kapitel 3, Vers 20. In Vers 18 gibt er uns zunächst einmal die allgemeine Aussage, dass der Zorn Gottes über alle Menschen kommt. Und dann in den Versen 19 bis Ende des ersten Kapitels bespricht er das Los des abgefallenen Menschen, von Gott abgefallenen Menschen. Hier zeigt er uns in den Versen 19 bis 23, das ist die erste Hälfte, wie Menschen von Gott abkommen, wie sie von Gott abfallen, wie das aussieht. In den Versen 24 bis Ende beschreibt Gott oder Paulus, wie Gott Menschen dahin gibt. Der Mensch verlässt Gott und Gott gibt den Menschen dahin, verlässt gleichsam den Menschen nicht auf ewig, aber er gibt ihn dahin in seine Not. Wir lesen diesen Abschnitt noch einmal. Und ich weise auf einiges hin und dann gehen wir zu Kapitel 2. Darum gab Gott sie auch dahin, in den Gelüsten ihrer Herzen, in die Unreinigkeit. Wir stellen fest, dass wir hier zwei Fälle haben, den dritten Fall und den vierten Fall. Darum gab sie Gott auch dahin in den Gelüsten. Das heißt, hier ist der dritte Fall. Sie befinden sich in diesen Gelüsten. Das ist ihr Leben. Das haben sie selbst gewählt. Aber wenn Menschen sich darin befinden, dieses Los gewählt haben, dann kann Gott es weitergehen lassen. Da heißt es, von dort gibt Gott sie in die Unreinigkeit, in weitere Unreinigkeit, dass sie ihre Leiber untereinander entehrten und so weiter. Sie, welche die Wahrheit Gottes für die Lüge eintauschten, übrigens als eine kleine Hilfe zum Verständnis eines Wortes, hier wird das Wort gebraucht, das Paulus auch, ist es zu laut eingestellt, nicht? Hier wird ein Wort gebraucht, das Paulus auch für Versöhnung benutzt. Es bedeutet im Grunde eintauschen oder tauschen einfach. Dasselbe Wort, das für Versöhnung gebraucht wird, wird hier gebraucht. Man tauscht also die Wahrheit Gottes ein für die Lüge. Dasselbe Wort wird gebraucht in Kolosser 1. Wo Paulus sagt, er wird das All oder die ganze Welt, den Kosmos, versöhnen. Aber dort passt das Wort nicht hin. Denn die Welt braucht nicht versöhnt zu werden. Sie ist keine Person. Menschen können versöhnt werden und dürfen das. Aber das All wird nicht versöhnt. Es wird aber ausgetauscht. Ja. Diese Schöpfung wird einmal ausgetauscht werden und es wird eine neue Schöpfung geben. Zum Verständnis dieses Wortes. Leider ist dort das Wort versöhnen beibehalten. Es ist eigentlich ein Wortspiel oder Gedankenspiel in Kolosser 1. Zurück zu Vers 25. Welche die Wahrheit Gottes für die Lüge eintauschten und dem Geschöpf mehr Ehrerbietung und Dienst erwiesen, denn dem Erschaffenden, der gelobt ist in Ewigkeit, wahrlich. Paulus benutzt gleich die Gelegenheit, ihn zu loben. Deswegen, zum zweiten Mal, deswegen gab Gott sie dahin in schändliche Leidenschaften, denn sowohl ihre weiblichen Personen tauschten den natürlichen Gebrauch ein für den unnatürlichen, als auch gleicherweise die männlichen Personen, die, nachdem sie den natürlichen Gebrauch der weiblichen Person verlassen hatten, in ihrer Wollust zueinander entbrannten, männliche Personen mit männlichen, Schändliches zur Auswirkung brachten und den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst empfingen. Hier beschreibt Paulus etwas von den Naturgesetzen, die auf Sünde folgen. Zum dritten Mal wird von der Hingabe gesprochen, Vers 28. Und gleich wie sie es nicht für gut fanden, Gott in Erkenntnis zu haben, es passt dem Menschen nicht, Gott in seiner Wissenschaft, in seiner Weisheit oder im Gros seiner Kenntnis dabei zu behalten. Gott wird einfach ausgeschlossen, an die Wand gedrückt, aus dem, über den Horizont hinweggeschoben. Man fand es nicht für gut, Gott in Erkenntnis zu behalten. Gab Gott sie dahin, in einen verworfenen Sinn zu tun, was sich nicht geziemt. Ein interessanter Ausdruck. Die Schrift spricht von dem, was sich geziemt. Dieser Gedanke wird heute angefochten. Es macht nichts aus, was man tut, wie man die Dinge versteht. Sie haben Ihren Geschmack, ich habe eben meinen Geschmack, ja? Es wird zu einer Geschmackssache und dieser Geschmack kennt keinen gemeinsamen Nenner mehr. Wenn ich von süß spreche, dann wissen Sie, was süß ist. Wir haben bei aller Geschmacksdifferenzierung, persönlicher, auch noch etwa ein gemeinsames Verständnis vom Begriff süß oder sauer oder bitter. Es bleibt eine gemeinsame Linie da. Aber heute will man in kulturellen Dingen keinen gemeinsamen Nenner mehr haben. Einfach eine große Vielfalt Geschmackssache. Aber zu allem diesem sagt Gott, es gibt Dinge, die sich geziemen und es gibt Dinge, die sich nicht geziemen. Er gab sie dahin in Dinge, die sich nicht geziemen. Wenn sie diesen Weg gehen wollen, lässt er sie dahin gehen. Christen aber sollten nicht diesen Weg einschlagen. Die sollten nicht aufgeben den Gedanken, dass sich gewisse Dinge geziemen. Eine gewisse Art, sich zu benehmen, sich zu betragen in der Gesellschaft, in der Gemeinde Jesu. Erfüllt mit aller Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit. Voll von Neid, Mord, Streit, List, Tücke. Furchtbar, wenn man einmal bei den einzelnen Ausdrücken stehen bleibt. Ohrenbläser, Verleumder, Gottverhasste. Die Liebe Gottes kennt ein Ende. Gott liebt die ganze Welt. Aber er hasst die Sünde und sein Hass überträgt sich mit der Zeit auf Menschen, die die Sünde nicht lassen wollen. Der Mensch muss wählen, Gott oder die Sünde. Beides geht nicht. Wer sich mit der Sünde identifiziert, wird zu einem Gott verhasst. Gewalttäter, Hochmütige, Prahler, Erfinder böser Dinge, erfinderisch, kreativ auf dem Bereich des Bösen. Da kann man das moderne Theater einschließen. Elternungehorsame, so heißen sie. Unverständige, Treulose, die Treue lässt nach. Alles darf heute weggeworfen werden. Nicht nur das wohl die Einverpackung, sondern bis hin zu Frauen und Kindern. Alles darf weggeworfen werden. Treulose, ohne natürliche Zuneigung. Dies gehört dorthin, wo Jesus von der Erkaltung der Liebe spricht. Es kommt eine Zeit, sagt Jesus, wo die Liebe in den Menschen erkalten wird. Man wird liebesunfähig. Selbst natürliche Liebe lässt nach. Ohne natürliche Zuneigung. Unbarmherzige. Es kann einen bedrücken, wenn man hört, wie unbarmherzig Menschen heute sein können. Auch in der Schweiz, auch in unseren christlichen Kulturländern. Eine junge Dame, die aus der Drogenszene gekommen ist, zum Glauben gekommen ist, freute sich, dass sie eine Arbeitsstelle wieder bekommen konnte. Der Herr hat große Dinge für sie getan. Aber da erzählt sie uns, wie unbarmherzig man mit den Patienten umgehen kann. Sie arbeitet in einem Altersheim. Und wie man mit den Alten umgeht, einfach Sachgegenstände werden. Eine andere Dame, eine Krankenschwester, die in einem Altersheim arbeitet, erzählt, wie man die Alten vernachlässigt. Sogar der Arzt lässt Besuche aufschreiben, die er gar nicht gemacht hätte. Die Krankenschwester müsste dabei gewesen sein. Ein katholisches Altersheim, aber das macht nichts aus, das sind auch Menschen. Die müssen auch versorgt werden. Sie sind im Ebenbilde Gottes geschaffen. Aber sie werden vernachlässigt. Es sind Gegenstände, die am Rande so der Gesellschaft sind und dürfen einfach abgeschoben werden. Nutzlose Gegenstände. Die, nachdem sie das von Gott geforderte Rechte, also das Gericht, erkannt haben, dass die, die solches tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern, und jetzt kommt der negative Missionssinn des Menschen hier zum Ausdruck. Jeder Mensch ist ein Missionar. Sondern auch Wohlgefallen haben an denen, die es tun. Man ist ein Missionar, hat Wohlgefallen beim Bösen. Man freut sich, wenn das Böse sich ausbreitet und andere mit einbezogen sind. Ein furchtbares Bild vom Heidentum, vom abgefallenen Menschen, der nicht nur von Gott abgefallen ist, sondern auch überhaupt von den sittlichen Wegen Gottes. Wir kommen jetzt zu Kapitel 2, zum dritten Teil dieses Themas Hilfsbedürftigkeit oder Heilsbedürftigkeit. Hier spricht Paulus vom moralischen Menschen. Zunächst einmal von dem allgemein moralischen Menschen, ob Heide oder Jude, macht nichts aus. Es ist der Mensch, den es überall immer wieder gibt, der zur moralisch gehobeneren Schicht gehört. Das kann ein Richter sein, das kann ein Polizist sein, das kann ein Lehrer sein, irgendjemand, der anderen sagt, wie sie leben sollen, wo es lang geht, wie man spuren muss, wie man in der Gesellschaft ordentlich lebt. Muss nicht eine Amtsperson sein, kann eine Privatperson sein. Irgendjemand, der eine feste Vorstellung hat, von wie man sein sollte und wie man sich benehmen sollte. Dieser Mensch wird hier angesprochen. Vielleicht kommen wir ein bisschen näher nach Hause jetzt, in diesem Teil. Deshalb, eigentümlich, wie Paulus diesen Abschnitt beginnt, warum verbindet er ihn mit dem Vorhergehenden? Denn das Deshalb lässt jedoch verstehen, dass was jetzt gesagt wird, die Begründung ist, oder was gesagt worden ist, die Begründung ist für dieses. Deshalb bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der richtet. Wegen etwas in Kapitel 1 ist der, der richtet, nicht zu entschuldigen. Jetzt kommt die Begründung, warum er das so verbindet. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Was dasselbe? Was in Kapitel 1 beschrieben ist. Das heißt, jeder Mensch nach Pauli Verständnis und das ist das Verständnis Gottes des Heiligen Geistes, ist im Grunde derselbe Mensch. Jeder von uns. Jetzt könnten Sie und ich zurückblättern zu Kapitel 1 und es noch einmal lesen und von Gott uns sagen lassen, wozu wir fähig sind. Das sind wir. Was Paulus in Kapitel 1 beschreibt, ist nicht nur irgendein Heide oder abgefallener Mensch oder jemand, der in den schlimmeren Vierteln von Zürich wohnt und lebt. Das sind wir. Moody sieht wohl einen Betrunkenen im Graben und sagt, da liegt D.L. Moody, wenn es nicht für die Gnade Gottes wäre. Das bin ich. Was die da machen, das ernüchtert, ja, das bewahrt uns vor unbarmherziger Kritik. Das macht uns abhängig von der Gnade Gottes und lässt uns den Sünder auch im Lichte der Gnade Gottes sehen. Ein sehr heilsames Wort für uns. In den Versen 1 bis 5, übrigens, der moralische Mensch wird besprochen in den Versen 1 bis 16. Aber dieser Teil lässt sich wieder unterteilen in drei Abschnitte. 1 bis 5, 6 bis 11 und 12 bis 16. In den Versen 1 bis 5 erzählt uns der Apostel, wie Gott über richtende Menschen denkt. Wie denkt Gott über den richtenden Menschen? Worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, tust dasselbe. Aber wir wissen, dass das Gericht Gottes nach der Wahrheit ist über die, die solches tun. Gott wird einmal nach Wahrheit richten. Er wird ein wahrheitsgemäßes Gericht ausführen. Rechnest du aber, o Mensch, der du die richtest, die solches tun und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen werdest? Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Sinnesänderung leitet? Es gibt Menschen, die verstehen die Liebe Gottes nicht. Die sehen nur die Liebesseite Gottes und meinen, wenn Gott Liebe ist, dann ist er ja nicht gegen ein Gott, der gegen uns ist. Dann ist er nur für uns. Vergessen dabei, dass der Gott, der Liebe ist, gleichzeitig ein Gott der Heiligkeit ist. Und die Liebe Gottes will uns zur Heiligkeit führen. Paulus sagt in Vers 4, die Liebe Gottes will uns wegbringen von der Sünde. Sie ist der Anfang des Ziehens Gottes. Er kennt auch andere Wege. Es gibt zwei Sprachen Gottes. Die Sprache der Liebe und die Sprache des Ernstes. Und Gottes Wort schildert uns, wie Gott diese Sprachen im Volk Israel spricht. Und an dem sehen wir, wie Gott bei uns verfährt. Gott liebt, aber er liebt nicht nur, sondern er kann auch im Ernst zu Menschen sprechen. Man soll also die Liebe und die Güte Gottes nicht missverstehen und darum nicht geringschätzen, nicht so einfach selbstverständlich nehmen. Vers 5. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen häufst du dir selbst auf Zorn am Tage des Zorns und der Enthüllung des gerechten Gerichtes Gottes. So denkt Gott von einem Menschen, der richtet. Erstens, er ist im Wesen genauso wie der abgefallene, unmoralische Mensch. Zweitens, er muss wissen, dass die Liebe Gottes nicht zu verwechseln ist mit einfach Duldsamkeit, das alles duldet. Und drittens, er muss wissen, dass es ein Gericht Gottes gibt, auch für moralische Menschen. In den nächsten Versen 6 bis 11 spricht Paulus davon, wie Gott die Menschen aufteilt. Wie versteht Gott die Menschen? Er teilt sie auf, und zwar wie? In zwei große Gruppen. Nicht Juden und Heiden diesmal, sondern Paulus beginnt, jedem in Rom deutlich zu machen, dass die Einteilung Gottes nicht nach Völkerfamilien verläuft, sondern nach anderen Richtlinien. Der Grund, weshalb Israel erwählt war, war nicht einfach, um ein Volk Gottes zu haben, sondern hier war ein Weg, auf dem Gott allen Menschen helfen wollte. Aber ob Menschen Israeliten sind oder nicht Israeliten, sie sind entweder Sünder, Ungerechte oder Gerechte oder, wie Paulus sagt, Gute. Dieses Wort müssen wir noch zu sprechen kommen. Also die große Einteilung, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Ja, nach den Werken. Alle werden nach Werken gerichtet. 1. Korinther 3, die Gläubigen. Offenbarung 20, die Ungläubigen. Alle werden nach Werken gerichtet werden. Alle. Auch wir. Denen, die mit Ausharren in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unverweslichkeit suchen, denen wird Gott vergelten ewiges Leben. Aber denen, die streitsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit, aber gehorsam, Zorn und Grimm. Zorn spricht wohl von der Haltung Gottes, Grimm eher von dem Ausdruck seines Zorns. Bedrängnis und Angst kommen auf jede Seele des Menschen, der das Böse vollbringt. Sowohl des Juden, auf ihn zuerst, als auch des Griechen. Aber Herrlichkeit und Ehre und Friede auf den, der das Gute wirkt, sowohl den Juden, auf ihn zuerst, als auch den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person bei Gott. Kein Ansehen der Person. Das ist schwer zu begreifen. Trotz dieses Verses, trotz dessen, dass dieser Gedanke immer wieder im Wort Gottes vorkommt, ist jeder der Meinung, bei ihm würden doch einige Ausnahmen gemacht. Ja? Bei mir könnte doch einiges so durchgehen noch, nicht wahr? So fahren wir Auto, so leben wir normalerweise. Die anderen, ja, die müssen spuren, aber bei mir könnte noch so etwas durchgehen. Wir erlauben uns Dinge und vergessen immer wieder, dass Gott bei Gott kein Ansehen der Person ist, dass es da kein Ansehen gibt und dass wir genauso gerichtet werden nach demselben Maßstab wie andere. Niemand von uns kann in das Innere des anderen sehen. Das ist ein etwas Merkwürdiges. Das ist mir aufgefallen als ganz kleiner Bub. Ich bin auf der Landwirtschaft aufgewachsen und dann hatte ich Gelegenheit, in die Weite zu gehen. Wir wohnten auf einem Hof, weit und breit nichts, nur das Geklingel von dem Geschirr von Pferdenteams, die da irgendwo in der Gegend arbeiteten. Hier ein Vogel, vielleicht der Wind. Dann bin ich als kleiner Bursch aufs Feld gegangen, um zu spielen. Und wenn man so in die Weite schaut, dann bekommt man einem so Gedanken. Und dann fragte ich mich, dann merkte ich, ich kann ja nur mich selbst kennen. Ich kenne ja eigentlich nicht das Innere eines anderen. Ich bin wie eine abgeschlossene Welt. Ich kenne mich selbst, ich lebe in mir selbst, aber ich lebe nicht in ihnen. Ich kenne sie gar nicht, ich sehe nur das Äußere. Und so lebt jeder auf seiner Insel. Und das ist verführerisch. Die Tatsache, dass jeder von uns, dass wir einzeln für uns selbst nur erkennbar sind, lässt uns denken, dass der andere nicht so wichtig ist wie ich. Lässt uns die anderen alle anderen in eine Kategorie tun und ich gehöre in eine andere. Es ist auch so, denn ich kenne mich nur und die anderen kenne ich nicht. Die sind alle gleich unverständlich. Ich kann nicht einmal in das Innere meiner Frau schauen. Wenn sie sich nicht bewegt, wenn sie nicht spricht, wenn ihre Gesichtsmuskeln sich nicht bewegen, das ist einfach ein Gegenstand. Aber in dem, wo sie kommuniziert, mit Körpersprache, wie man das heute in der Psychologie nennt, oder mit Mundsprache, erfahre ich etwas von ihrem Innern. Und da ist dann wieder ein Stück Gemeinschaft. Und an dieser Stelle müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen uns einfach sagen, der andere hat auch so eine innere Welt wie ich. Und der ist auch etwas wert. Und der ist auch eine Person. Er ist auch sensibel. Der fühlt auch, wenn etwas nicht so ist, wie es sein sollte. Der spürt das. Der hat auch Gedanken, ähnlich wie ich. Der hat auch Maßstäbe. Er hat auch mit Gott zu tun. Ich muss mir das immer wieder sagen, bei Gott ist jeder gleich vor ihm. Und es gibt bei ihm kein Ansehen der Person. Noch einmal zurück auf die zwei großen Aufteilungen. Vers 9, jede Seele des Menschen, der das Böse vollbringt. Hier differenziert Paulus zwischen Seele und Mensch. Das soll man nicht zu weit führen. Seele ist das Leben des Menschen, die Persönlichkeit des Menschen, das Innere des Menschen. An dieser Stelle würde es nichts ausmachen, ob wir Seele oder Geist oder Herz sagen würden. Es geht einfach um das innere Leben des Menschen selbst. Aber dies ist das Leben, das ewig lebt. Das Äußere wird begraben, wenn man stirbt. Aber die Seele, der eigentliche Mensch, die eigentliche Persönlichkeit, die lebt weiter. Und auf die kommt das Gericht. Ob dieser Mensch Jude gewesen ist oder Grieche, wenn er das Böse auswirkt oder zur Auswirkung bringt, das ist die Bedeutung dieses Wortes, ja. Das heißt, es ist eine böse Linie in seinem Leben. Das andere, Vers 10, der das Gute wirkt. Wir haben hier also zwei Arten von Menschen. Es geht um Linien, es geht nicht um Punkttaten. Mal eine Sünde, mal etwas Gutes. Es geht nicht um Dinge, die man addieren könnte, auch nicht. Es geht um eine Grundlinie. Und man ist entweder auf dem einen Weg, auf der einen Linie, oder auf dem anderen Weg, auf der anderen Linie. Jesus hat von zwei Wegen gesprochen. Diese zwei haben wir hier. Entweder ist es der breite Weg oder der schmale Weg. Wir wollen ja nicht denken, dass Paulus hier plötzlich vergessen hat, von Gnade und von gerettet werden durch den Glauben zu sprechen. So dass der Sünder gerecht wird durch den Glauben. Das kommt noch. Hier will er grundsätzlich feststellen, schon vorwegnehmen gleichsam, dass es bei Gott nicht nur um Vergebung handelt, sondern es handelt sich bei Gott um ein Leben in Gerechtigkeit oder ein Leben in Ungerechtigkeit. Hier klingt schon an, dass es nicht nur um Bekehrung geht, sondern dass es bei Gott um eine grundsätzliche Veränderung im Leben eines Menschen geht, sodass ein Mensch entweder auf dem breiten Weg oder auf dem schmalen Weg ist. Die sind Linien. Die zwei Wörter bringen das zum Ausdruck. Das Böse vollbringen, das Gute wirken. In den Versen 12 bis 16 sagt Paulus, aufgrund wovon Gott einmal richten wird. Denn der Mensch ohne Christus, der moralische Mensch ebenfalls, ist unter dem Gericht. Vers 12, denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Dieses Wort hat mich sehr beeindruckt, hat mich eigentlich nun nicht erschüttert, aber doch tief bewegt. Menschen gehen verloren. Und Paulus sagt, so viele ohne Gesetz sündigten, werden ohne Gesetz verloren gehen. Das dürfen wir nicht kürzen. Menschen, die sündigen, gehen verloren. Grundsätzlich. Und so viele im Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Und jetzt kommt die Begründung von Vers 12. Es scheint, es gibt verschiedene Auslegungen hier, aber mir scheint, die Verse 13 bis 15 sind eine Parenthese. Das heißt, diese drei Verse müssten eigentlich in Klammern gesetzt werden. Also zu Beginn von Vers 13 eine Klammer. Wir haben hier eine Serie von Begründungen. Vers 13 begründet Vers 12, Vers 14, Vers 13 und so weiter. Also, noch einmal zurück. So viele im Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Wer ohne Gesetz sündigt, wird ohne Gesetz gerichtet werden. Jetzt begründet Paulus diesen Satz. Denn nicht die Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht. Also nicht nur wer das Gesetz hört, informiert ist, nicht der ist schon gleich gerecht, sondern es geht um ein Tun. Deshalb, wenn man nicht tut, man weiß aber, geht man verloren. Ja? Man kann das Gesetz haben, wenn man es nicht tut. Jetzt ist Vers 12, also 12b begründet. Nicht die Hörer des Gesetzes sind vor Gott gerecht, sondern die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Eindeutig. Die Täter des Gesetzes werden gerechtfertigt werden. Der Satz steht für sich. Damit es aber klar ist, müssen wir wissen, niemand hält das Gesetz, ja? Niemand. Aber der Satz darf stehen, wie er ist. Problem ist nur, dass niemand zu dieser Kategorie gehört. Ja? Es gibt solche Menschen gar nicht. Aber das ist der Maßstab, will Paulus sagen. Denn, Begründung, es kann vorkommen, dass man das tut, das will er jetzt auch zeigen, Vers 14, denn wenn die aus den Völkern, die das Gesetz nicht haben, von Natur das vom Gesetz Geforderte tun, so sind diese, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Wie sind sie sich selbst ein Gesetz? Vers 15 beschreibt jetzt dieses, begründet dieses. Welche das Werk des Gesetzes aufweisen, das heißt zum Ausdruck bringen. Was ist das Werk des Gesetzes? In Johannes 6 sagt Jesus einmal, kommen Menschen zu Jesus und fragen, was ist das Werk Gottes, das wir tun sollen? Dann sagt Jesus zu ihnen, das Werk Gottes ist, dass ihr an den glaubt, den Gott gesandt hat. Dieses Werk, dass man an den glaubt, den Gott gesandt hat, ist nicht ein Werk, das Gott im Menschen tut. Die Juden fragten nicht nach etwas, das Gott tun würde. Sie fragten nach etwas, das sie tun sollten. Das Werk Gottes ist eine Formulierung für etwas, das Gott will, das wir tun sollen. Und wenn Jesus antwortet, dann sagt er ihnen, was Gott will, dass die Juden, die zu ihm gekommen sind, tun sollen. Sie sollen an ihn glauben. Nicht sagt er ihnen, Gott würde in ihnen Glauben wirken. Der Vers wird auch falsch verstanden, als ob das Werk Gottes wäre, wenn man an Jesus glaube. Sondern das ist, was Gott will, dass wir wirken, dass wir tun. Nämlich nur glauben, nicht sonst etwas leisten. Wir haben dann etwas Ähnliches hier. Was ist das Werk des Gesetzes?
Es ist das Werk, das das Gesetz fordert. Was fordert das Gesetz? Was will das Gesetz, dass wir tun? Das ist das Werk des Gesetzes. Welche, also die nicht das Gesetz haben, die Nichtjuden, Heiden also, das Werk des Gesetzes aufweisen, geschrieben in ihren Herzen. Das heißt, in ihrem Innern ist etwas geschrieben worden, das ihnen mitteilt, was man tun müsste. In ihnen ist also eine Form von Gesetz vorhanden. Eine Form von Gesetz, die parallel läuft mit dem Gesetz Israels. Paulus sagt, wenn ein Heide, der das Gesetz nicht hat, aber so handelt, wie dein Gesetz es will, dann zeigt er damit, dass in ihm etwas ihn dazu treibt, dass in ihm dasselbe Gesetz hineingeschrieben ist. Und das ist das Gewissen, das Mitwissen. In dem, und jetzt sagt er, wie das aussieht, zweierlei sagt er. Einmal, in dem ihr Gewissen mit Zeugnis dafür gibt, und zweitens, in dem zwischen ihnen, zwischen Personen, wechselweise die Gedankenurteile anklagende oder auch entschuldigende sind. Ende Klammer. Was bedeutet Vers 15b? Was ist das mit dem Gewissen eines Nichtjuden? Übrigens, ein Jude hat auch dieses Gewissen, aber Paulus will sagen, dass ein Nichtjude auch um Gesetz weiß. Wie? Oder wie zeigt sich das? Zuerst einmal ist dieses Gesetz geschrieben in seinem Innern, das kommt von der Schöpfung her, und das äußert sich einmal im Gewissen, schon in der Begegnung mit einer Möglichkeit, Gutes oder Böses zu tun, meldet sich etwas in mir. Und anschließend meldet es sich wieder. Das ist einmal das eine. Jeder persönlich hat einen Meldenden in sich. Und dieser Meldende ist wie ein Gegenüber in ihm. Es ist ein Teil von mir und doch ein Gegenüber von mir. Es ist wie wenn ein Fremder in mir wäre und mich zur Verantwortung ziehen würde. Und dieses, das Schattenbild des Schöpfers, der mein Richter ist, das hat Gott uns mitgegeben. Es ist verdunkelt durch den Sündenfall, aber ist immer noch da. Im Griechischen ein Mitwissen, das begleitet mich wie etwas Objektives in mir. Es kann falsch erzogen werden, aber das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass jeder versteht, es gibt Dinge, die sollte man nicht tun, es gibt Dinge, die sollte man tun. Und wenn man die Dinge tun, die man sollte tun, dann wird man belohnt werden. Und wenn nicht, dann wird man bestraft werden. Es gibt Vergeltung. Das weiß jeder. Man ist sich vielleicht nicht einig über die Punkte. Aber in jedem, auch beim schlimmsten Verbrecher, meldet sich so etwas wie ein Gewissen. Und das ist das eine. Das andere ist, wenn Menschen Taten begangen haben, dann gibt es gedankliche Urteile darüber. Ich beurteile meine Taten und ich beurteile ihre Taten. Das tut jeder. Und sie beurteilen ihre Taten und sie beurteilen die Taten von anderen. Und je nachdem die Taten waren, klagt man an, in sich oder auch mündlich, je nachdem. Oder man entschuldigt. Ja, das dürfte man durchlassen. Beim anderen oder bei mir. Es ist in Ordnung, das ist okay, das ist gut. Man entschuldigt, das heißt, es ist nicht zu bestrafen. Diese Ausdrucksweise in meinem Denken und in meinem Sprechen, in meiner Begegnung mit anderen Menschen, sagt Paulus, zeigt, dass in mir etwas hineingeschrieben worden ist an Gesetzesgedanke. Und das hat dann jeder. Sodass man ohne Entschuldigung ist. Mit Vers 16 kommt er zurück auf Vers 12. Ich komme gleich zum Schluss, ich wollte diesen Abschnitt noch schnell fertig machen. Noch einmal Vers 12. Denn so viele ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und so viele im Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz gerichtet werden. Wann? Wann geht man verloren? Wann wird man gerichtet? Vers 16. Nach der Parenthese. An dem Tage, an dem Gott das Verborgene des Menschen richten wird, nach meinem Evangelium, durch Jesus Christus. Paulus ist Apostel und weiß, dass er das wahre Evangelium hat. Im Evangelium ist geoffenbart nicht nur Gnade, sondern auch Maßstab für Gerechtigkeit. Und nach diesem Evangelium wird jeder Mensch gerichtet werden. Auch das Verborgene kommt eines Tages ans Licht. Ich gebe Ihnen noch eine Auslegung. Die können Sie überlegen. Ein Ausleger sagt, dieser Vers, Vers 16, beziehe sich nicht auf den jüngsten Tag beziehungsweise auf das kommende Gericht, sei es von Christen oder Nichtchristen, sondern würde sich auf das Moment beziehen, wo ein Mensch das Evangelium hört. Denn Paulus würde hier von seinem Evangelium sprechen, da hätte man an die Verkündigung zu denken. Sodass, wenn das Evangelium einem Juden begegnet oder einem Heiden, an dem Tag, in dem Moment, würde Gott also das Innere zur Offenbarung bringen. Dann würde sich klären, was in ihm wäre. Das ist eine etwas schwierige Position. Dabei muss wohl gesagt werden, dass, so wenn ich in diesen Ausleger richtig verstanden habe, das kommt bei einem langen Kommentar vor, er es für möglich hält, dass Menschen im Heidentum ohne das Evangelium schon gläubig geworden sind. Dazu will ich mich nicht äußern, aber mir scheint, das ist etwas gezwungen, diese Auslegung. Mir scheint, es ist natürlicher, wenn man Vers 16 auf den jüngsten Tag bezieht und dass an dem Tag alles einmal ans Licht kommt und Gott die Menschen aufteilen wird nach den zwei Aufteilung, die er in Vers 6 bis 11 angegeben hatte. Jetzt machen wir eine Pause und machen dann Fortsetzung.